Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Immer auf den Punkt, immer ohne Agenda. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.
Willkommen zu Bern einfach am 2. September. Am Apparat ist der Serkan Abrecht in Basel, habe ich gehört.
Jawohl, hoi Dominik, sali.
Und Dominik Feusi in Bern. Wir bestreiten die Sendung zum Abschluss von dieser Woche. Der Markus Somm ist, ich muss den legendären Spruch halt wieder bringen, at an undisclosed location somewhere in southern Switzerland. Wir wünschen ihm ein schönes Wochenende. Ja, heute nicht wahnsinnig viel los in Bern, eine grosse Pressekonferenz von der Gewerkschaften. Sie wollen 5% mehr Lohn. Jetzt reicht es, sagt der SGB-Präsident Pierre-Yves Maillard, und er will insbesondere mehr Geld wegen der Krankenkassenprämie, die aufgehen, und wegen der höheren Energiepreise und wegen der Inflation von 3,5% bis jetzt. Ja, übliches Spiel oder ganz besondere Botschaft? Was meinst du?
Übliches Spiel für mich. Es ist übliches Spiel. Also er macht ja, der Herr Maillard fordert, dass wir 5% mehr Lohn bekommen in der Schweiz. Ich muss da dazu sagen, dass die Löhne in diesem Jahr um 2% gestiegen sind. Das hat das Bundesamt für Statistik erst kürzlich ja gerade bekannt gegeben. Aber noch mehr, das ist schön und gut vom Herrn Maillard. Man muss aber auch sagen, dass wir momentan eine Inflation haben, wo weiter steigt und die Teuerung auch innerhalb von einem Monat wieder gestiegen ist in der Schweiz. Ich weiss nicht, und jetzt kommt noch von wirklicher Strommangel an und ich weiss nicht, ob mir der Arbeitgeber noch weh werden, drängeln und kuschonieren. Aber wie siehst du das?
Ja, ich finde, es gibt zwei Probleme. Oder erstens, wie immer fordert sie eine generelle Lohnerhöhung von 5%. Das ist falsch, oder? Weil es je nach Branche, je nach Region, auch je nach Firma und sogar je nach Arbeitnehmer halt unterschiedlich ist, ob man eine Lohnerhöhung geben kann. Selbstverständlich, wir zwei haben so eine Lohnerhöhung zu gut, oder? Das ist klar. Aber man muss das individuell am Schluss anschauen. Und das wird von den Arbeitgebern auch gemacht, oder? Wer wirklich das bringt, was es braucht, in diesen teilweise schwierigen Zeiten, der kann wirklich mit einer Lohnerhöhung rechnen. Und zwar ganz einfach, weil ja der Arbeitsmarkt komplett ausgetrocknet ist und weil man jede und jeder braucht. Und darum glaube ich, es ist nicht so wahnsinnig schwierig, jetzt im Herbst vielleicht zu sagen, wie sieht es aus für nächstes Jahr. Dann das zweite Problem ist halt, wenn ich das lese, oder? Also Inflation, höhere Energiepreise, steigende Krankenkassenprämie. Alle 3% sind wesentlich sozialdemokratisch und gewerkschaftlich verursacht. Ich meine, die Inflation, die basiert auf der extremen Geldmengenentwicklung. Es gilt immer noch der Satz von Milton Friedman, is always and anywhere an monetary phenomenon, also ein Phänomen ein monetäres Phänomen, ein geldliches Phänomen. Die höheren Energiepreise haben mit nicht nur der Ukraine-Krise zu tun, sondern auch mit einer rot-grünen Energiepolitik. Die sind sowieso am Steigen, wenn ihr eure Energie-Stromrechnung genau anschaut, oder? Dann seht ihr, dass in vielen Bereichen Netzabgeltungsgebühren inzwischen schon höher sind als die eigentlichen Stromgebühren. Ja, das kann man toll finden, oder? Aber es ist natürlich, das Netz wird deutlich mehr belastet durch erneuerbare Energien. Und das letzte Problem, Krankenkassenprämie, ich sage nur, wer ist seit über 10 Jahren Gesundheitsminister im Land? Oh ja. Es ist halt der Alain Berset. Und er hat probiert, Reformen einzuführen, das muss man lassen, aber sie sind halt immer etatistisch zentralistisch gewesen. Die hat man abgelehnt, jetzt kann man sagen, sind die Schuld, die sie abgelehnt haben. Ich würde sagen, die haben eigentlich noch, gut, hat man die abgelehnt, weil es wäre noch teurer gekommen. Also irgendwo durch muss ich sagen, man kann einfach jedes Jahr sagen, es braucht mehr Lohn, und natürlich, wenn Inflation ist, dann ist das besonders hart, oder? Dann muss man wirklich darüber reden, aber so eine generelle Lohnerhöhung sehe ich jetzt einfach nicht.
Nein, und du hast gut gesagt, schön, dass du ein bisschen Milton Friedman zitiert hast. Vielleicht kann der Herr Maillard, lässt er ja auch gerne einfach. Und kann
unbedingt.
Und Herr Friedman zur Hand nehmen, hat sehr viele gute Bücher geschrieben dazu. Es ist halt schon es ist ein bisschen wirtschaftsfremde Ansicht vom Herrn Gewerkschaftschef. Natürlich, ich muss als politisches Klientel vertreten und das will mehr Lohn. Wir wollen alle mehr Lohn. Und das ist nichts Neues in diesem Land. Niemand will weniger Lohn. Aber es ist halt schon so, dass einfach die Zeit momentan wirklich nicht für ihn spricht. Wir haben erst kurz am Mittwoch ist Monika Rühl, das ist die Chefin von der Economie Suisse, hat eine Rechnung vorgestellt, dass bei einer mehrwöchigen Energiemangellage ein Schaden von 100 Milliarden Franken kann aufkommen, ein volkswirtschaftlicher Schaden. Es ist einfach nicht Zeit, überhaupt nicht Zeit. Wenn es überhaupt Zeit ist für so pauschale Forderungen wie vom Herrn Meier, dann sind sie es sicher nicht jetzt.
Ja, darum glaube ich am Schluss, es ist ein jährliches Ritual, da bin ich komplett bei dir. Ritual ist ein gutes Stichwort. Wir müssen schnell in die USA gehen, zum Joe Biden, wo seine Rhetorik deutlich verschärft hat und jetzt rituell eigentlich gar nicht mehr von seinen Lösungen, von der Bekämpfung von der Inflation und von der Bekämpfung von der Zuwanderung, von Freihandel oder sonst etwas, oder Klimawandel oder sonst irgendetwas Interessantem redet, sondern er ist wirklich übergegangen zu einer letztlich pauschalen Abwertung, zu einem Kampf gut gegen böse, letztlich Republikaner versus Demokraten. Und er redet am meisten eigentlich von einem, der weder Kandidat ist in den Midterms, wo wir jetzt denn sind. Noch ist er mindestens im Moment Kandidat für Präsidentschaftswahlen. Nämlich er redet die ganze Zeit von Donald Trump. Also es ist unglaublich, wie ein Typ, der eigentlich nicht mehr richtig auf der Bühne ist, alles bestimmt. Und er greift wirklich ganz tief in die Mottenkiste. Er redet von Semifaschismus.
Ja. In Mistkübel, nicht Mottenkiste, das stimmt.
Ja, genau. Semifaschismus, Extremismus und so weiter. Er kauft das Echo von den wichtigsten Medienhäusern im Land zählen. Geht das gut? Zu was führt das deiner Meinung nach?
Es zeugt von einer Manie, wo nicht nur bei Biden vorhanden ist, sondern allgemein bei den Demokraten, bei bestimmten Journalisten in den USA. Wie du richtig gesagt hast, gut. Wir stehen jetzt im Herbst in Wahlen. Es ist klar, dass das Klima in den USA ist klar, dass das Klima ein bisschen aufgeladen ist. Aber es ist schon krass, dass sich der Präsident mit seiner Rhetorik immer noch dort befindet, wo er sich vor dem Wahlkampf befunden hat, in der Anti-Trump-Rhetorik. Er hat es richtig gesagt, er hat nichts zu sagen zu der grassierenden Kriminalität, der höheren Immigration, zur verbreiteten Obdachlosigkeit, zu der Inflation und. Da sagt er nichts dazu, er geht immer noch gegen einen Mago schiessen, der gar nicht mehr Präsident ist und momentan auch gar nicht irgendwie zur Wahl steht. Und das ist sein einziges rhetorisches Mittel, das er hat, offenbar jetzt vor den nächsten Wahlen, die anstehen. Und das Schlimme ist, wie er gesagt hat, Mottenkiste, ich habe Mistkübel gesagt. Er bezeichnet eigentlich alle Trump-Wähler als Halbfaschisten, als Seminazis oder Semifaschos. Also sind umgerechnet etwa 43 bis 44 Millionen Amerikaner, die er da gerade in den Topf wirft. Und es zeugt schon von einer enormen Verzweiflung, wenn einem Joe Biden nichts anderes einfällt in diesem Wahlkampf, um es für seine Demokraten zu werben, sondern eben nicht für die Demokraten zu werben, sondern einfach gegen die Republikaner zu hetzen.
Ja, aber ein bisschen scheint es ja aufzugehen. Also seine Beliebtheitswerte sind wieder im Steigen, nachdem sie im Sommer wirklich auf einem absoluten Tiefpunkt unter so bei 37-38% gewesen sind, ist er jetzt immerhin wieder bei 42,8%. Ich tue das unten dran verlinken. Das ist schon noch interessant. Hast du das Gefühl, die Rechnung geht auf? Also ich meine, er mobilisiert natürlich dadurch auch die eigenen Leute, oder? Wo irgendwo durch schon auch Mühe haben, oder? Mit dem eigenen Präsident, aber solange der Joe Biden der Trump-Töter spielt, und er hat den schon mal erfolgreich gemacht, ja, es scheint ja ein bisschen aufzugehen.
Naja, das ist noch früh zu sagen. Also, du hast richtig gesagt, er ist da mal ein bisschen tief unten gewesen, bei etwa 37% Zustimmung. Er klettert jetzt auf 42%, das sind die Werte vom April, die er noch gehabt hat. Aber wenn es jetzt dort stagniert oder es noch ein Prozentchen aufgeht, dann kann er sagen, er hat ein bisschen Boden gut gemacht. Aber ob das zu irgendetwas wird länger, bin ich mir nicht sicher. Momentan sieht man ja vor allem in den USA, dass die Republikaner ziemlich Glasen am Abfressen sind jetzt momentan bei der Wahl. Also ich glaube nicht, dass die Anti-Trump-Rhetorik längerfristig aufgeht.
Ja, dann finde ich auch noch, oder, meine, eine Demokratie lebt immer auch von einer politischen Kultur. Und ich finde halt einfach, wenn es dann wirklich nur noch so ist, also das tönt jetzt furchtbar kulturpessimistisch und du weißt, dass ich das eigentlich nicht bin, aber es ist schon noch verrückt, wie man da jetzt einfach nur noch aufeinander losgeht. Und mir ist so ein bisschen, es gibt den berühmten Spruch von Benjamin Franklin, einer von den Urväter von den Vereinigten Staaten, wo man am Philadelphia-Kongress an der Verfassung geschaffen hat, sei er einmal aus dem Kongresszentrum rausgekommen und dann hat ein Bürger gesagt, er soll jetzt mal sagen, was für einen Staat schaffen wir denn da? Was gibt das am Schluss, oder? Und dann hat der Benjamin Franklin zur Antwort gegeben, a republic if you can keep it. Und er hat natürlich mit dem, ob er es so gesagt hat oder nicht, ist nicht so genau überliefert, ich bin auch nicht dabei gewesen, aber er hat natürlich gemeint, oder eine Republik, eine Demokratie braucht irgendwo durch eine politische Kultur, die sie stützt, sie braucht gewisse auch Anstandsmanieren, sie braucht gewisse Eigenheiten, Sachen, die man macht und Sachen, die man nicht macht, damit sie kann funktionieren. Und natürlich eben Demokraten sagen, ja, der Schlimmste war ja der Trump gewesen, dem, ja, also angenehm ist das Verhalten von dem Herrn nicht gewesen. Aber die Frage ist ja, ob man jetzt, wo der weg ist, ob man jetzt irgendwie bei dem Niveau bleibt und bei dieser Art und Weise Politik zu machen in den USA. Das fände ich eine ziemlich bedenkliche Sache.
Genau, und es ist eigentlich noch gut, wenn ich auch noch schnell darf zitieren, der Gerald Ford hat mal eben gesagt, ich weiß nicht mehr, wie es genau gesehen ist, aber er hat glaube ich, gegen Ende seiner Amtszeit mal gesagt, dass die USA ja funktioniert, das ist eine Republik und eine Regierung von den Gesetzen und es ist nicht eine Regierung von einzelnen Männern, es ist nicht eine Republik von einzelnen Männern, sondern es regieren die Menschen und das Volk. Und er sagt das eigentlich noch gut, darum finde ich das ein bisschen eine politische Unsitte, dass man sich immer noch, auch der Trump natürlich, dass man sich immer noch einzeln muss es so abschießen und nichts anderes zu bieten hat. Und ich als Wähler in den USA, was ich zum Glück nicht bin, weil ich da teilweise wirklich das Gefühl haben muss, zwischen Pest und Cholera wählen, würde mich schon noch ein bisschen mehr Inhalt irgendwann sehnen.
Ich muss sagen, ich habe natürlich ähnliche Erfahrungen, mache ich jetzt ein bisschen beim Abstimmungskampf über die AHV und die Verrechnungssteuerreform, oder? Ich meine, das, was Gewerkschaften und die SP im Moment abziehen, das geht richtig Trump, oder? Also, wir behaupten, wir dürfen abstimmen über ein Rentenalter 67, wir behaupten, dass Frauen pauschal weniger Rente überkommen und so weiter. Wir haben auf nebelspalter.ch diverse von diesen Aussagen schon einem Faktencheck unterzogen. Und es ist wirklich, ich habe es jetzt heute Mittag wieder jemandem gesagt, einem Kollegen von einem anderen Blatt, habe ich gesagt, wenn sie durchkommen mit dem, oder, wenn die Gewerkschaft und die SP die Abstimmung gewinnen und beide Sachen abgelehnt werden, dann muss ich schon sagen, dann ist es verheerend für die politische Kultur von diesem Land. Insbesondere, oder bei uns fällt das noch mehr ins Gewicht als in den USA, weil wir viermal im Jahr über Sachabstimmungen müssen entscheiden. Und irgendwo durch müssen wir in diesem Land schon noch darüber reden können, was wirklich stimmt und was falsch ist. Und irgendwo durch müssen wir sachlich noch über alle Differenzen, die es ideologisch gibt, müssen wir noch reden miteinander.
Das sehe ich genauso, was ich das Problem finde. Und das macht mir ein bisschen Angst. Du hast es jetzt schon angesprochen. Ich sehe die Plakate ja auch überall. Vor allem das Rentenalter 67. Was wirklich, wirklich einfach eine glatte Lüge ist. Und das geht es nicht. Es verfängt aber. Ich merke es auch in meinem Umfeld bei vielen Leuten, die denken, ah, jetzt geht es schon so weit. Und nein, das
war. Ja, das ist nur mit Basel.
Ja, nicht nur. Ich habe schon das Gefühl, es verfangt. Ich sehe es auch wirklich bei meiner Generation auf Instagram, wie das Zeug umeinander gereicht wird und etc. Und das, der Populismus funktioniert teilweise oder erreicht Leute. Er funktioniert, aber er erreicht Leute und ich hoffe, dass er sich nicht durchsetzt. Weil eben, es wäre nicht gut für uns, das demokratische System in dem Land. Gehen wir zum nächsten Thema, apropos Demokratie.
Ja, und Stil.
Stil. Es ist damals wirklich auch eine Frage vom Stil gewesen, von zwei Exponenten. Es geht um die Ukraine-Arena vom SRF, wo der Herr Brotz, der Sander Brotz, der Moderator vom SRF, von der SRF-Arena, zu sehr harten Worten gegriffen hat. Und der Thomas Esch, Fraktionspräsident von der SVP, als glatter Rassist dargestellt hat, aufgrund von einer Aussage, die der Herr Aschi vorher im Nationalrat gemacht hat. Und zwar, weil er dort gesagt hat, das könne nicht sein, dass Ukrainer mit, dass Iraker und Nigerianer mit ukrainischen Pass können Frauen vergewaltigen. Das ist für den Aschi klar gewesen, das ist justiziabel. Für den Brotz, Entschuldigung, der Herr Aschi ist ein Rassist, Punkt, fertig, Ausrufezeichen, hat er gesagt. Und jetzt ist die unabhängige Beschwerdeninstanz gekommen und hat am Herrn Brotz was gesagt, Dominik?
Ja, Sie hat gesagt, das Interview sei irreführend gewesen. Und weil es ein wichtiger Aspekt von der Sendung war, ist auch die ganze Sendung nicht irreführend, aber nicht sachgerecht. Ja, und das Interessante ist, es ist ein komplett anderer Entscheid, als vorher die Ombudsstelle von der Esther Giersberger gesagt hat, nämlich das ist die Ombudsstelle von der SRG. Dort hat auch der Sandro Botz dann das gefeiert. Und das Interessante ist eben, weil die unabhängige Beschwerdeinstanz die wichtigen Aspekte zum ersten Mal berücksichtigt hat, nämlich auf welcher Basis hat der Sandro Brotz die Aussage gemacht? Auf der Basis von einer Mail von der Geschäftsführerin von der Eidgenössischen Kommission gegen Rassismus. Er hat es aber so dargestellt, als die Kommission das gesagt hätte, was aber leider nicht stimmt. Und er hat von Strafrechtsexperten geredet und Professoren und hat auch dort nicht können sagen, wer da wirklich dahinter steckt, oder? Also, es ist jetzt halt rausgekommen, das, wo, ehrlich gesagt, man bei uns, bei nebelspalter.ch schon vorher können lesen, dass letztlich die Behauptung, die Qualifizierung, der Richterspruch von oben ab, nicht auf richtig guten Fakten beruht hat.
Nicht so gut. Ich finde es schön, dass das jetzt passiert ist. Es ist richtig, er ist ein Moderator und kein Richter. Aber ich habe leider das Gefühl, das wird nichts gross ändern beim SRF. Es ist nicht das erste Mal in den letzten vergangenen Wochen und Monaten, dass die SRG in irgendeinem von ihren Formaten gerügt worden ist, entweder von der eigenen Ombudsstelle oder von der UBI selber, weil sie nicht sachgerecht berichtet haben. Man merkt, ich glaube, es geht bei ihnen, beim einen Ohr rein und beim anderen raus. Habe ich jetzt so als Zuschauer
und
Hörer das Gefühl?
Das glaube ich nicht, weil das ist wirklich hart. Der Sandro Brotz ist auch anwesend gewesen gestern. Das hat man in Lausanne verhandelt. Ich glaube, das ist hart und ich glaube, dass das bei einem Journalisten etwas auslöst, weil, musst du dir vorstellen, man wird nachher natürlich, man wird angestellt als der eine, der einen Fehler gemacht hat, und das machen wir nie gern. Und ich glaube auch, dass er sich das irgendwo durch, dann würde es vielleicht nicht zugeben, man hat noch keine Stellungnahme von ihm, aber er wird sich schon das überlegen, wenn er es nächstes Mal macht. Und es ist einfach schwierig, es ist auch im Fernsehen ein bisschen schwierig, manchmal wie soll ich sagen, die Nerven ein bisschen zusammenzuhalten. Es ist jetzt sehr eine aufgeladene Stimmung gewesen. Er ist in den sozialen Medien, also der Sandro Brotz, angeschossen worden, dass er den Asche überhaupt einlässt und hat dann faktisch eben schon auf Twitter versprochen, er werde dann da voll hart reingehen. Und das ist eben das Problem, wenn Journalisten zu fest auf Twitter schauen und dann irgendwo durch die Rössli ein bisschen durchtraben. Jetzt müssen wir noch schnell ins Wallis gehen. Dort geht es nicht um Rössli, sondern es geht um Riesenschnecken. In Saxon sind irgendwelche afrikanische Riesenschnecken bis 10 cm gross unterwegs. Die kommen offenbar aus Afrika. Ich weiss nicht, wie sind die übers Mittelmeer gekommen. Das wäre sehr interessant. Man tut die jetzt einsammeln, irgendwie einmal pro Woche. Man soll sie abgeben. Bis jetzt hat man 7 Exemplare gefunden. Und die können irgendwie Pflanzen abfressen. Und in den USA gibt es ganze Invasionen. Saxon ist berühmt für Birren, für Williamsbirren, wo man sehr feine Schnaps draus macht. Also da muss man wirklich aufpassen, finde ich. Ich habe ja den Verdacht, oder, dass die Schnecken, die sind eher, die kommen wahrscheinlich von Bern, oder Bern ist ja der Schneckenkanton. Und so sind die irgendwie durch den Lötschberg auf Saxon, die haben auch mal ein bisschen schöne Walliser Sonnenwelle.
Dann sind sie aber Jahrzehnte unterwegs gewesen, wenn sie
selbstverständlich
über einen Lötschberg gekommen sind. Nein, ich habe noch eine schöne, also eine heitere Meldung gefunden. Die sind, du hast recht, die man jetzt gefunden hat, die Stücke in Saxon, die sind 10 cm lang, also das ist schon mal eine rechte Grösse.
Ja, ja.
Die können bis 30 cm gross werden. Und jetzt ist aber das Schöne, die Gemeinde Saxon sagt, die sind dann übrigens nicht gefährlich, ausser sie würden verschluckt werden. Und ich denke, ja, verschluck mal 10 cm.
Ja, genau.
Was die ihren Bürgern zutrauen, der Gemeinde Saxon, finde ich auch noch bemerkenswert.
Ja, also mit Walliser sind eben eigentlich als Schluckspecht bekannt, aber weniger von Schnecken, sondern mehr von Williams. Ja, gut, das ist es gewesen. Bern einfach am 2. September. Wir hören uns wieder am Montag, dann machen wir weiter mit Bern einfach den wichtigsten 2, 3, manchmal 4 Meldungen aus der Schweiz und der Welt direkt auf eures Ohr. Tönt uns abonnieren auf nebelspalter.ch, auf Spotify, auf Google Play, auf Apple Podcast. Tönt uns bewerten, tönt uns weiterempfehlen. Redet von dieser Sendung, die euch die direkte, klare Informationen aufs Ohr bringt, jeden Tag direkt vom Nebelspalter. Merci vielmals und einen schönen Abend.
Das war Bern einfach, immer auf den Punkt, immer ohne Agenda. Gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.